Deutschlandfunk.
8 Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. In der Schlussphase des Bundestagswahlkampfs wird weiter über die Ukraine-Politik debattiert. Wegen Warnstreiks im öffentlichen Dienst fallen heute vielerorts Busse und Bahnen aus. Israel wirft der Hamas vor, mit der Übergabe einer falschen Leiche gegen die Waffenruhevereinbarung verstoßen zu haben. Die Meldungen im Einzelnen. FDP-Spitzenkandidat Lindner hat sich in der Debatte über eine deutsche Beteiligung an einer möglichen Friedenstruppe in der Ukraine zurückhaltend geäußert. Dies könne man jetzt nicht seriös beantworten, sagte Lindner heute früh im ZDF. Die Bundesrepublik habe zwar eine Führungsverantwortung, man kenne aber gegenwärtig die Bedingungen nicht, unter denen internationale Truppen in der Ukraine wären. Ähnlich äußerte sich Unionskanzlerkandidat Merz. Für Deutschland stelle sich die Frage derzeit nicht, sagte der CDU-Politiker ebenfalls im ZDF. Er könne sich ein solches Szenario auch nicht vorstellen. Es könne aber sein, dass es eines Tages Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben müsse. Merz betonte, der Krieg in dem Land gehe dann zu Ende, wenn die ukrainische Armee in der Lage sei, sich weiter zu verteidigen. Der linken Parteivorsitzende und Spitzenkandidat van Aken zeigte sich offen für eine mögliche Friedenstruppe mit UNO-Mandat. Zugleich warb er für eine Beteiligung Chinas zur Befriedung der Situation zwischen Russland und der Ukraine. BSW-Kanzlerkandidatin Wagenknecht hält ebenfalls Sicherheitsgarantien von Seiten Chinas für denkbar. Eine deutsche Beteiligung an einer möglichen Friedenstruppe lehnte sie indes ausdrücklich ab. Kurz vor der Bundestagswahl haben Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften vor Verzögerungen bei der Regierungsbildung gewarnt. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, sagte dem Nachrichtenportal Politico, sie erwarte von den demokratischen Parteien der politischen Mitte verantwortungsvolle und konstruktive Lösungen zu finden. Die neue Bundesregierung müsse im Eiltempo eine Investitionsoffensive starten, damit Deutschland in den Bereichen Infrastruktur, Bildung, bezahlbarer Wohnraum und Digitalisierung endlich wieder zukunftsfest werde. Auch die Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Melnikow, betonte, man brauche nach der Wahl schnell Klarheit. Angesichts der tiefen strukturellen Krise der deutschen Wirtschaft sei eine sattelfeste und handlungsfähige Regierung gefordert. Man könne sich keine lange Hängepartie erlauben. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi für heute zu Warnstreiks im Nahverkehr aufgerufen. Erste Arbeitsniederlegungen begannen gegen 3 Uhr früh. Aufgerufen sind mehr als 50.000 Beschäftigte bei kommunalen Bahn- und Busbetrieben. Warnstreik soll es in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bremen geben. Nicht betroffen sind die Verbindungen der Deutschen Bahn im Regional- und Fernverkehr. Bereits gestern gab es in vielen Regionen keine Müllabfuhr, Kitas und Ämter blieben geschlossen. Die zweite Verhandlungsrunde war zuvor ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die nächsten Tarifgespräche finden Mitte März statt. Daneben wird heute in Berlin wegen eines Tarifkonflikts bei den dortigen Verkehrsbetrieben den zweiten Tag in Folge die Arbeit niedergelegt. Israel hat der Hamas erneut einen Bruch der Vereinbarung zur Waffenruhe im Gazastreifen vorgeworfen. Das Militär teilte mit, zwar habe man 2 der gestern von der Terrororganisation übergebenen Leichen als die im Vorfeld angekündigten Kleinkinder identifiziert, bei einer dritten toten Person handele es sich jedoch nicht um die in Aussicht gestellte Mutter der beiden Brüder, sondern um eine Unbekannte. Zunächst blieb unklar, was dieser Vorgang für die weitere Umsetzung der Vereinbarungen bedeutet. Für heute war die Freilassung weiterer Geiseln geplant. Sie sollen gegen in Israel inhaftierte Palästinenser ausgetauscht werden. Derweil ordnete Ministerpräsident Netanyahu einen Militäreinsatz gegen Ziele im Westjordanland an. Zuvor waren in einem Vorort von Tel Aviv 3 geparkte Busse explodiert. Verletzt wurde niemand. Der Syrien-Gesandte der Vereinten Nationen, Pedersen, hat Voraussetzungen für eine Aufhebung der westlichen Sanktionen gegen das Land genannt. Die Bildung einer inklusiven Regierung in den kommenden Tagen werde zur Entscheidung beitragen, sagte er in Damaskus, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Er hoffe, dass die neue Regierung am 1. März wie geplant ins Amt komme. Am Mittwoch hatte in der Faranj-Synagoge im jüdischen Viertel von Damaskus eines der ersten Gemeinschaftsgebete seit langem stattgefunden. Daran nahmen auch mehrere syrisch-amerikanische Juden teil, die nach Jahrzehnten im Exil erstmals wieder nach Syrien zurückgekehrt sind. Die Organisatoren der Reise betonten, der Besuch trage hoffentlich dazu bei, dass die neuen Behörden ihre Bekundungen zum Schutz von Minderheiten ernst nehmen und die Sanktionen letztlich aufgehoben werden könnten. Die Strafmaßnahmen wurden während des Assad-Regimes verhängt. US-Vizepräsident Vance hat die Redefreiheit in Deutschland mit der Rolle der Vereinigten Staaten in der Sicherheitspolitik verknüpft. Die gesamte deutsche Verteidigung werde vom amerikanischen Steuerzahler subventioniert, sagte der Republikaner in Washington und verwies auf die hierzulande stationierten US-Soldaten. Er fügte fragend hinzu, ob der amerikanische Steuerzahler es hinnehmen würde, falls jemand in Deutschland ins Gefängnis käme, nur weil er online etwas gepostet habe. Vance betonte, natürlich werde sein Land weiterhin wichtige Bündnisse mit Europa pflegen. Deren Stärke werde aber davon abhängen, ob, Zitat, wir unsere Gesellschaften in die richtige Richtung lenken. Der US-Vizepräsident hatte mit seinen Thesen erst kürzlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz für Verstimmung bei europäischen Partnern gesorgt. 2,5 Wochen nach dem Schusswaffenangriff mit 10 Toten im schwedischen Örebro sind die Hintergründe immer noch unklar. Das Motiv sei weiter offen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittler veröffentlichten inzwischen ein Foto, das den Angreifer wenige Stunden vor der Tat zeigt. Darauf ist er von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet und trägt einen Gitarrenkoffer auf dem Rücken. Der 35-jährige Schwede hatte 7 Frauen und 3 Männer an einem Bildungszentrum für Erwachsene getötet, bevor er sich selbst erschoss. Es war der folgenschwerste Schusswaffenangriff in der Geschichte Schwedens. Da die meisten Opfer einen Migrationshintergrund hatten, gibt es Spekulationen über einen rassistischen Hintergrund. In Frankreich ist die Verwendung von Ewigkeitschemikalien in Kosmetik und Kleidung ab Anfang nächsten Jahres verboten. Die Nationalversammlung in Paris stimmte für ein entsprechendes Gesetz. Das Verbot betrifft die Herstellung und den Handel mit Produkten, die sogenannte per- und polyfluorierte Acrylverbindungen enthalten, kurz PFAS. Ausnahmen gibt es für die Schutzkleidung von Einsatzkräften. Zudem sieht das Gesetz vor, das Trinkwasser auf Ewigkeitschemikalien hin zu untersuchen. PFAS-Chemikalien werden wegen ihrer wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften vielfach in Produkten wie beschichteten Pfannen, Regenkleidung, Backpapier oder Pizzakartons eingesetzt. Auch in Waschmitteln und Kosmetika kommen PFAS vor. Gelangen sie einmal in die Umwelt, werden sie dort kaum oder gar nicht abgebaut und reichern sich im Grundwasser und in Böden an. Sie stehen im Verdacht, Leberschäden sowie Krebs zu verursachen. Mehrere Länder, darunter Deutschland, wollen die Stoffgruppe komplett verbieten. In der UEFA Conference League hat der FC Heidenheim das Playoff-Rückspiel gegen den dänischen Verein FC Kopenhagen verloren. Nach Verlängerung stand es 1:3. Kopenhagen zieht damit ins Achtelfinale ein. Und hier noch einmal die Übersicht. In der Schlussphase des Bundestagswahlkampfs wird weiter über die Ukraine-Politik debattiert. Wegen Warnstreiks im öffentlichen Dienst fallen heute vielerorts Busse und Bahnen aus. Israel wirft der Hamas vor, mit der Übergabe einer falschen Leiche gegen die Waffenruhevereinbarung verstoßen zu haben. Das Wetter. Im Süden und Südwesten nach Nebelauflösung teils länger sonnig, später auch im Osten Auflockerungen, sonst Wechsel aus Sonne und Wolken, Höchsttemperaturen von Ost nach West 6 bis 18 Grad. Morgen in der Osthälfte heiter, in der Westhälfte Bewölkungszunahme, aber meist trocken, 7 bis 17 Grad. Die weiteren Aussichten, am Sonntag im Osten und Süden örtlich etwas Regen, sonst im Tagesverlauf verbreitet Auflockerungen und weitgehend trocken, teils auch heiter, 7 bis 16 Grad. Und abschließend hier noch die Temperaturangaben von heute früh 7 Uhr, Greifswald 1 Grad, Hamburg 5, Bremen 8, Hannover 7, Berlin 1 Grad, Leipzig 4, Köln 9, Dresden und Frankfurt am Main jeweils 3, Stuttgart 4, Freiburg 2 und München 1 Grad. Das waren die Nachrichten.
Mehr Informationen in unserer Nachrichten-App und in der Deutschlandfunk-App.